Herzlich willkommen beim Podcast der Beratergruppe Neuwaldeck. Mein Name ist Gregor Habinger, ich bin Berater bei der Beratergruppe Neuwaldeck und heute haben wir eine spannende Frage mitgebracht, nämlich warum lohnt es sich für Organisationen trotzdem auf Diversität, Inklusion und Gender Equality zu setzen? Und dazu habe ich zwei spannende KollegInnen mitgebracht, nämlich einerseits die Lieselotte Zwatschek und andererseits die Barbara Butzernich-Pöltl. Liebe Lieselotte, du bist Organisationsberaterin und Netzwerkpartnerin von Neuwaldeck. Stell dich doch mal kurz vor und erzähl uns auch, wie du denn zu diesem Thema gekommen bist und was deine Verbindung zu diesem Thema ist.
Ja, ich bin so seit 25 Jahren als Beraterin, Organisationsberaterin, Managementtrainerin, Coach und aber auch Gruppendynamik-Lehrtrainerin unterwegs. Und dieses Thema hat mich grundgenommen seit meiner Kindheit beschäftigt. Vielleicht hat es damit begonnen, dass mein Vater überhaupt nicht wahrnehmen wollte, dass ich ein Mädchen bin und mich mehr oder weniger als Bub erzogen hat mit allem dem, was Buben können müssen, Handwerk und so weiter. Und ich vielleicht dadurch auch gar nicht wirklich bemerkt habe, dass ich eine Frau bin oder dass ich irgendwelche Diskriminierungserfahrungen vielleicht weggesteckt habe. Ich habe ein naturwissenschaftliches Studium gemacht und bin auch dort eigentlich bis zur Promotion gekommen und habe mir irgendwie da auch nicht schwer getan. Es gab eine einzige Situation, wo ein Professor meinte, er würde lieber meinen damaligen Freund als Kandidaten nehmen, weil er besser Gasflaschen schleppen kann. Und ich habe aber dann eine Dissertation begonnen, die mir bezahlt wurde, also wo ich ein Stipendium dafür bekommen, aber sogar diese kleine Diskriminierungserfahrung in dem Sinn hat sich für mich nicht negativ, sondern eher positiv ausgewirkt. Und in meiner Rolle als Organisationsberaterin bin ich dann aber sehr oft in Situationen gekommen, wo ich einfach merke, ich bin die einzige Frau, es gibt gewisse Witze, es wird in einer bestimmten Art und Weise in dieser männlich dominierten Führungskultur umgegangen. Und dann habe ich versucht, mir da ein bisschen schlau zu machen und zu schauen, wie kann ich als Beraterin, als Trainerin da entgegenwirken, welche Möglichkeiten gibt es da. Und so habe ich das Thema begonnen und habe mich da immer weiter gebildet, entwickelt und ja, und so sind wir auch irgendwie zueinander gekommen, Barbara.
Ja, vielleicht sage ich mal kurz, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Ich muss sagen, ich komme aus so einer Familie mit, wir sind vier Mädels und ein Bursche, also fünf Geschwister, sehr weiblich, meine Perspektive immer geprägt und ich hatte so einen Glaubenssatz, man kann alles erreichen. Und in meiner Welt hat sich das auch immer bestätigt, in meiner Wahrnehmung. Und ich hatte irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen, nie mehr über Diskriminierung und Frauen viele Gedanken gemacht, weil ich hatte immer so das Gefühl, man kann eh alles schaffen. Und habe das irgendwie ganz lange, so, irgendwann einmal konnte ich es wahrnehmen, also wie ich dann Kinder bekommen habe, zwei, habe ich schon so Unterschiede gemerkt und haben aber gedacht, ja, das gehört halt dazu, das muss man halt aushalten. Ja, so kleine Unterschiede, warum man jetzt in einem Projekt nicht ist oder warum die Gehaltserhöhung anders ausschaut oder warum ich überhaupt manche Gespräche führe. Und habe trotzdem so weitergehen können und würde so sagen, auch aus einer privilegierten Sichtweise vielleicht, ja, also so weißseiend in der Welt, also irgendwie geht sich alles aus. Und irgendwann einmal ist der Groschen gefallen, nämlich auch immer mit Männern in der Beratung arbeitend. Und dann war ich in einer Ausbildung und viele haben mich gefragt, wie geht denn das, dass ich überhaupt eine Ausbildung mache, so eine intensive, wenn ich doch zwei Kinder zu Hause habe? Und ich habe dann in die Runde geschaut, spannende Frage, gell? Hier sitzen fünf Männer mit Butzis zu Hause. Die brauchen sicher viel mehr Betreuung als meine 10- und 12 Jahre alten Kinder damals. Genau, und das war so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, so, das trifft einen Nerv bei mir, wo ich sage, das nervt mich im wahrsten Sinne des Wortes. Und auf einmal auch so den Unterschied, so plakativ war das, dass ich mir dachte, okay, vielleicht ist da doch irgendwas im Ungleichgewicht. Und dann ist mir zusätzlich ja noch das Buch von der Iris Bonnet, What Works, in die Hände gefallen. Und dann war wirklich so ein Eye-Opener. Also, es gibt Unconscious Biases. Und auf einmal hat sich meine Biografie auch irgendwie verändert im Nachhinein. Und das habe ich total spannend gefunden. Und das ist auch der Grund, warum ich es dann aufgegriffen habe, indem dass wir als Neuwaldeck ja auch ForscherInnen eingeladen haben. Damals, du warst ja dabei, Lieselotte, wie die syrische Lasi da war. Und das war wirklich auch nochmal so ein Aha, wo ich so bemerkt habe, so In der Beratung, in Organisationen ist es ein Thema, das eine Relevanz hat, das auch einen Unterschied macht. Und seither bewegen wir uns da fort und eigentlich seither sind wir auch immer wieder im Kontakt und immer, wenn wir an Projekten gearbeitet haben, da entsteht so viel Energie, wenn wir an dem Thema arbeiten. Und gleichzeitig sehen wir auch so die Grenzen und das ist ja auch vielleicht so dieses Trotzdem, weil du vorher trotzdem gesagt hast, ja, das hat so zwei Seiten einer Medaille und das finde ich ganz einfach spannend und bin permanent an dem Thema dran.
Ja, ein weiterer biografischer Punkt war für mich auch, 2011 war ich an der Stanford University und habe dort in einem Kurs, war ich also Trainerin, und dann habe ich bemerkt, dass die ein eigenes Programm für Women in Management haben. Also dafür ist die Stanford University bekannt. Die haben wirklich, versuchen die von Anfang an über 2 Jahre hindurch so WIMP Groups, also Women in Management Groups aufzubauen, die jeweils einen Trainer, eine Trainerin haben, die sie da begleiten, um sich in der Welt der patriarchalen, hegemonialen Kultur da auch durchsetzen zu können. Und die haben gesagt, das geht eigentlich nur, wenn man sich zusammenschließt und auch diese Privilegien und die Muster erkennt, die sich in der Führungskultur einfach ergeben. Und mit dem Blick bin ich dann auch zurückgekommen und habe dann auch gemerkt, aha, also erstens einmal, es gibt ja nicht nur diesen Unterschied jetzt Männer, Frauen, es gibt viele verschiedene Geschlechtlichkeiten, es gibt viele verschiedene, also Frauen unterscheiden sich voneinander, Männer unterscheiden sich voneinander. Es gibt dann oft auch so, dass zum Beispiel, wenn Frauen Diskriminierungserfahrungen haben, dass dann oft eine Solidarisierung mit schwarzen Männern gibt oder mit homosexuellen Männern. Also einfach so, wo man merkt, es gibt halt eine gewisse Kultur in Organisationen, die sich halt immer wieder fortsetzt und wo es halt anderen schwerfällt, hineinzukommen oder sich auch drinnen zu halten. Und wenn man jetzt so auf die im Moment die Situation auch in den Organisationen anschaut, wo es ganz schwer ist, Personen für unterschiedliche Rollen auch zu finden, dann glaube ich, ist es jetzt an der Zeit, sich das genauer anzuschauen, was hindert denn auch andere, also nicht nur rein jetzt weiße, heterosexuelle Männer, sondern alle anderen, die da nicht dazu gehören, in die Organisationen hineinzukommen und sich auch da drinnen zu halten.
Als wir in der Vorbereitung dieses Podcasts über den Titel gesprochen haben, ist dieses Wort trotzdem sehr oft gekommen und darüber haben wir auch gesprochen, das wollen wir unbedingt in diesem Titel drin haben. Und was bei trotzdem ja auch immer so ein bisschen mitschwingt, ist, dass ja viele Organisationen auch schon vieles hier machen und hier ist schon einiges passiert. Warum ist es denn noch immer ein Thema und warum ist es immer noch wichtig, auf dieses Thema zu setzen?
Ja, gute Frage. Also trotzdem drückt für mich mehrere Dimensionen aus. Und also die Erfahrungen, die ich mache, wenn ich in Organisationen komme, ist sowas wie ein Gefühl von, wir tun ja eh schon so viel. Ja? Also so bei uns ist das so nicht. Und ich merke sowas von, wenn man dann in die Organisation schaut und arbeitet, ist ganz viel davon noch da, weil alles andere wäre ja auch eine Überraschung für mich. Wir leben in einer Gesellschaft, die eine patriarchale Struktur hat. Und insofern ist es für mich fast eine tägliche Aufgabe, immer wieder in die Dekonstruktion zu gehen. Insofern gibt es fertig in meiner Welt nicht. Ja, das ist mal so die eine Dimension. Und insofern finde ich es ganz einfach total interessant, wenn ich als Organisation Vielfalt, Inklusion mehr fördern will, braucht es auch ein Mehr von, hey, wie kann ich denn dieses Feld auch irgendwie anders aufbereiten? Und es hat für mich so von der Metapher her, wenn ich jetzt an eine Metapher denke, sowas wie den Boden aufbereiten, damit man überhaupt über andere Themen hier draufsetzen kann. Und solange ich diesen Boden nicht aufbereite, werden andere Dinge denn nicht wachsen können. Und das ist für mich so eine konkrete Fragestellungen, die sich Organisationen auch im Lernen stellen können. Hey, wie operieren wir hier miteinander und welche dieser gesellschaftlichen patriarchalen Grundmuster wirken auch bei uns? Und es geht gar nicht so sehr darum, alle auflösen zu wollen oder zu können. Ich glaube, das ist mit der Langfristigkeit auch gar nicht möglich, aber permanent dran zu bleiben, besser zu werden. Und da den eigenen Anspruch immer wieder so ein bisschen in den Stretch zu gehen. Und da braucht es halt aus meiner Sicht mehr als nur, ich sage, ein Diversity-Training. Da weiß man ja, aus wissenschaftlicher Basis, dass das selten wirksam ist, sondern es braucht mehr davon, eine Auseinandersetzung. Und das finde ich für Organisationen total spannend in einer Zeit, wo Vielfalt ja nicht nur auf der Personenebene, sondern überhaupt der Anspruch ist, um Innovation generieren zu können, mit der Umwelt, mit all den Themen sich auseinanderzusetzen. Und insofern fühlt sich so an wie etwas ganz Grundsätzliches für mich.
Ja. Was ich jetzt spannend fand, ist, dass du über die unterschiedlichen Dimensionen gesprochen hast, die hier mitgenommen werden. Also dass jetzt nicht nur die Personen in der Organisation leben und in der Organisation Themen passieren, sondern dass auch die Gesellschaft und das, was wir aus der sozialen Sicht hier mitnehmen, auch reinspielt. Was sind denn so Dimensionen, wenn wir über Diversität und Inklusion sprechen, die hier mitspielen?
Ja, super spannende Frage, weil das ist im Arbeiten auch das, was aus meiner Sicht immer wieder entsteht, dass das Thema so groß und schwammig wird. Ja? Immer wieder, nicht immer, aber immer wieder, weil unterschiedliche Aspekte. Der eine hast du eh schon gesagt, Gesellschaft. In der Gesellschaft gibt es ganz einfach Strukturen, die wirken und Organisation ist nicht abgekoppelt von Gesellschaft. Insofern, je nachdem, in welchem Bereich oder in welchem Land oder wo auch immer ich arbeite, das hat einen Einfluss. Und da kann man gerade im gesellschaftlichen Kontext sich anschauen, okay, was sind hier gerade Bewegungen. Dann gibt es aber natürlich, dann gibt es die Organisationsebene, die haben wir gerade vorher auch besprochen, da werden wir nachher auch noch tiefer reinschauen. Dann gibt es natürlich auch noch die Gruppen- und Teamebene. Ja? Also wie gehen wir in Gruppen, in Teams miteinander um? Was sind hier Formen? Wie tun wir miteinander? Es kann das eine Team anders agieren wie das andere. Und da gibt es auch ganz einfach hilfreiche Themen, die ich anschauen kann in einer Gruppe und in einem Team, die ich sehr wohl beeinflussen kann und die teilweise viel direkter anspielbar sind jetzt wie das gesellschaftliche Thema. Und dann gibt es natürlich auch noch die Personenebene, weil auf der Personenebene bringe ich ganz viel mit. Da kann ich in meiner Rolle in der Organisation sein und bin in einem bestimmten Kontext drinnen. Ich habe aber natürlich auch meinen privaten Kontext und meinen familiären Kontext, der auch ganz viel mitspielt in der Art und Weise, wie ich dazu stehe zu dem Thema, was ich davon spannend finde, meine Meinung dazu. Und das ist auch, finde ich, die Herausforderung gleichzeitig, dass es hier immer wieder zu so Kontextüberlagerungen kommt und so viele Themen so vermischt werden aus meiner Sicht und gar nicht mehr klar ist, hey, um was geht's denn hier gerade? Warum entsteht hier so ein bisschen so ein Klumpen auch? Ja? Ich weiß nicht, wie siehst das du?
Na, ich habe den Eindruck, dass sehr oft eben Muster, die wir aus unserer Familie oder Kindheit kennen, einfach wachgerufen werden. Das heißt, wenn ich jetzt eine Teamsituation habe und ich habe zum Beispiel davor einen männlichen Teamleader und dann eine weibliche Teamleaderin oder die Menschen, die als Männer oder Frauen gelesen werden, dann kann es oft sein, dass zum Beispiel bestimmte Zuschreibungen passieren, die im Vorfeld vielleicht gar nicht da sind. Also nehmen wir an, das Beispiel, man hat einen männlichen Teamleader und plötzlich wechselt das auf eben das andere Geschlecht und dann merkt man, man hätte vielleicht gern mehr Zuneigung oder man hätte vielleicht gern ein Verhalten, das vielleicht mehr freundschaftlich ist und wenn es dann die Führungskraft dem nicht entspricht, dann wird oft auch so, aha, die ist jetzt sehr kühl oder die ist jetzt sehr bossy und so weiter. Also da gibt es unterschiedliche Zuschreibungen und wenn mir das jetzt als Führungskraft nicht klar ist, welche Zuschreibungen ich da auch bekomme, dann kann ich da oft gar nicht drauf reagieren und dann gibt es vielleicht Situationen, wo das Team sich von also bei Entscheidungstreffen zum Beispiel schwer tut oder auf einer ganz anderen Ebene Probleme entstehen, die aber eigentlich damit zusammenhängen, dass wir vielleicht ein bestimmtes Mutterbild haben, das wir dann in die Führungskraft hinein projizieren.
Das wären genau solche Kontextüberlagerungen, ja, oder? Genau. Die gerade bei dem Thema auftauchen können, Gender Equality, wo man dann manchmal das Gefühl hat, wenn wir jetzt in Organisationen arbeiten, in welchem Film ist hier jede und jeder gerade? Ja? Also so, was ist das, was gerade angespielt und getriggert wird? Und das ist nicht immer gerade, und das ist interessant, finde ich jetzt, im Unterschied zu anderen Themen, wo es auch herausfordernd ist, ja, wenn es um Veränderung geht. Aber da habe ich so das Gefühl, das ist, verteilt sich und das macht es im Chain, wenn es jetzt darum geht, dass Organisationen sagen, wir wollen hier Veränderung, auch immer wieder so schwierig an manchen Stellen. Und ich sage, da gibt es sowas vom Gefühl her, sowas wie auch so ein Zurück. Ja? Und das kann was mit all diesen Ebenen zu tun haben. Und das aufzudröseln, finde ich, ist schon mal ein erster Schritt. Und das beschäftigt mich total in dem, wenn es da so eine große Lernchance eigentlich gäbe, ja, in dem und trotzdem so eine Rückwärtsbewegung, wenn man dann an dem Thema dran ist, wo es spannend wird, wo man das Gefühl hat, da könnte Lernen entstehen, wie kann man das gut aufbereiten, sodass mehr Lernbereitschaft da ist. Und eine These, die wir auch öfters besprochen haben, ist es so dieses Thema Schuld und Scham. Mhm. Ich habe immer wieder so das Gefühl, es entsteht so in der Sekunde der Moment, oh, was mache ich falsch und für was darf ich mich jetzt schämen? Und in dem Moment, da sind wir wieder bei der Brené Brown, die sagt, sowas wollen wir immer vermeiden, ja? So eine Situation. Und ich weiß aber gar nicht, in welchem Film jetzt jeder da steckt, wissen wir nicht, aber so dieser Bezug auf einen selber ist in der Sekunde da. Ja, und das ist, finde ich, schon mal spannend, wie kann man da gut lernen und so diese Einladung so, ja, das ist so und das betrifft bitte nicht nur Männer. Ja, denn das ist mir ganz wichtig, das betrifft uns Frauen auch. Also auch wir sind Teil des patriarchalen Systems, in der Auseinandersetzung, was tragen wir bei oder nicht bei oder was ist our part in that? Ja?
Ich glaube, einer der Gründe ist auch, dass wir da alle so ein Alltagsgeschlechterwissen haben. Und dann gibt es natürlich dieses Expertinnenwissen, wo man dann einfach sagt, naja, heutzutage sagt man eben nicht mehr Frauen, sondern als Frauen gelesene Personen und. Und da gibt es halt welche, die sind mehr ausgebildet oder verstehen sich schon ein bisschen als Expertinnen. Das macht das Ganze auch noch ein bisschen schwierig. Ja? Also vielleicht in anderen Themen gibt es auch nicht unbedingt jetzt dieses Alltagswissen, aber wir sind alle aufgrund unserer Sozialisierung einfach da sehr nah dran, ja, und das ist, glaube ich, einer der Gründe.
Das heißt, wenn ich das zusammenfassen darf, wenn wir gewisse Zuschreibungen sehen, wenn wir gewisses Verhalten sehen, dann können diese Dinge aus unterschiedlichen Ebenen entstehen. Das kann also sozial normiert sein, kann aus der Gesellschaft kommen, kann frühkindlich geprägt sein, kann aus der Organisation kommen, kann aber auch gerade aus der Gruppendynamik entstehen oder aus etwas Persönlichem. Das macht es nicht einfach. Und Barbara, du hast gemeint, es ist da hilfreich, das aufzudröseln. Kannst du vielleicht ein paar Worte dazu sagen, wie dröselt man denn so etwas auf? Also
ich probiere es, okay? Also ich finde, ein Weg ist, sich dieser unconscious biases bewusst zu sein. Und mein Aha der letzten Wochen ist, ich beschäftige mich ja laufend mit dem Thema und habe gefühlt jede zweite Woche ein Aha, ist, dass hier Lösungsorientierung alleine nicht hilft. Wenn ich nämlich nur in die Zukunft schaue und die Zukunft verbessern will, dann bin ich mir nicht dessen bewusst, das, was nämlich unbewusst ist. Und da sind wir wieder bei den Unconscious Biases. Und es braucht so eine grundsätzliche Auseinandersetzung, was heißt Unconscious Bias überhaupt und worin beeinflusst uns das? Und das finde ich ganz einfach für Frauen und Männer und alle Geschlechter, die es auf der Welt gibt, ja, hinzuschauen, was beeinflusst uns in unseren Entscheidungen, in unserer Wahrnehmung, super spannend. Und dann treten auch andere Fragen auf. Und es reicht aus meiner Sicht nicht einmal drauf, also das Aha-Erlebnis zu haben, aber auch laufend in diese Dekonstruktion zu gehen, so, was beeinflusst mich hier stark? Und da bin ich, da lege ich gleich nochmal eine Empfehlung hin, da finde ich, der Nils Pickert beschreibt das so gut in seinem Buch Lebenskomplizinnen, wie herausfordernd das ist in Beziehungen alleine, immer wieder in die Dekonstruktion von diesen Geschlechternormen zu gehen. Mhm. Ja? Und das finde ich total interessant. Ja?
Also vielleicht ein Beispiel. Ne? Also wenn es jetzt um Recruiting geht oder also wo jemand in eine Organisation eintreten möchte, dann ist es generell so einer dieser Biases, ist, dass man Frauen zum Beispiel aufgrund ihrer vergangenen Fähigkeiten oder was sie bis jetzt geleistet haben, beurteilt, die sich selber auch so beurteilen, und Männer werden aufgrund des künftigen Potenzials beurteilt. Und wenn man sich dessen zum Beispiel bewusst ist, dann ist die Frage, wie gestalte ich so eine Bewerbungssituation, um da auch genau diesen Bias einfach jetzt entgegnen zu können. Also das wäre zum Beispiel so ein Beispiel.
Mir fällt es auch selber auf, wenn ich jetzt auf mich schaue, wenn ich so in Bewertungen gehe, oder? Also wenn ich dann irgendwo lese, eine Vorständin mit 28 Jahren, Riesenkonzern, und orientiert sich um, und ich bin am Anfang nur irritiert, so, wieso, wie geht sich das aus? Und dann fällt mich mal selber auf dabei, wo ich mir dann denke, so, spannend, stell mir selber die Frage, würde ich das bei einem Mann auch machen? Ja? Und da fängt es dann an, dann, wo man selber so die eigene Irritation kurz spürt, und die darf auch sein, finde ich, weil wir sind ja von dem geprägt. Und gleichzeitig aber auch wieder sich zu fragen, und wo es mir auch besonders aufgefallen ist, zu sagen, so, wem gebe ich welches Feedback und welches Feedback bekomme ich? Und alleine nur mal zum Thema zu machen, oder gedanklich drüber nachzudenken, mache ich das gerade, weil diese Bewertung und dieses Feedback, weil das irgendeine stereotypische Erwartung ist, die ich habe, die halt permanent da ist. Und da beginnen zu differenzieren, das war für mich ein großer Schritt und ein großes Umdenken. Und das ist so ein, was ich da spannend finde, in dem Dekonstruieren liegt dann auch so ein, und da schlagt dann wieder mein Herz, das ist so ein systemischer Werden im Arbeiten. Ja, weil diese Dekonstruktionsarbeit ganz einfach wieder viel mehr Möglichkeiten aufmacht und da Produktives voranzubringen im Sinne von, hier gemeinsam was zu schaffen. Ja.
Und ich glaube, der erste Schritt ist einfach mutig zu sein und zu sagen, ja, ich habe Biases, ich habe Vorurteile und ich versuche mir einfach deren bewusst zu werden und nicht, ich bin so gut, nein, ich habe jetzt keine Vorurteile und jetzt habe ich mich schon einige Zeit damit beschäftigt. Nein, ich habe sie auch, wir haben sie alle. Und wenn es uns gelingt, eine Gesprächssituation herzustellen, wo man sich wechselseitig darauf auch hinweisen kann, dann ist es zum Beispiel ein weiterer Schritt, anstatt einander jetzt Schuld zuzuweisen.
Ja, und gleichzeitig aber auch diese Betroffenheit, die entsteht, in der eigenen Auseinandersetzung ernst zu nehmen. Ja? Und was ich ganz einfach merke im Arbeiten, ist immer dem auch einen Raum zu geben, also so im Sinne von auch hinschauen zu dürfen, quasi was hier in der Vergangenheit, im Hier und Jetzt, im eigenen Ding, was man da an Diskriminierung oder auch an positiven Dingen erlebt hat, also denen einen Raum zu geben, wo mehr sein kann, ja. Und gleichzeitig merke ich aber, es braucht aber dann auch ein Parken von dem. Und wenn ich jetzt auf die Organisation schaue, was ist hier in unserem Einflussbereich? Wo können wir dran arbeiten? Wo können wir was ins Gespräch bringen? Wo können wir auch achtsamer sein miteinander? Welche Normen und Spielregeln helfen uns hier? Also da dran zu arbeiten und dran zu bleiben, finde ich extrem wichtig und hilfreich. Und das braucht aber so dieses ja, Mut und Trauen, sich das auch auszuhalten, weil es entsteht auch immer irgendwie so ein bisschen ein Spannungsfeld im Sinne von, ich fühle mich unwohl, mache ich gerade richtig oder falsch, ja. Und wenn ich es aber im Lerngeist sehe, ja, so im Sinne von, wir lernen hier miteinander, dann hat es wieder eine andere Qualität, finde ich.
Wir haben jetzt viel über das eigene Lernen, über das eigene Erkennen gesprochen. Jetzt könnte das ja auch als Einladung verstanden werden von Organisationen, sich nicht mit diesem Thema zu beschäftigen. Das ist ja in uns allen drin und das soll für die Einzelpersonen gelten. Schauen wir da vielleicht mal ganz kurz wieder auf die Organisationen. Wie können Organisationen hier ein Umfeld schaffen, um das zu fördern?
Ich würde mich da jetzt wieder auf das Recruiting beziehen. Wenn wir doch alle wissen, dass wir uns eher zu Menschen hingezogen fühlen, die uns ähnlich sind, dann ist es besonders wichtig, in Recruiting-Situationen auf diese Diversitätskriterien hinzuschauen. Das heißt, dass ich versuche, Personen aus einer anderen, die eine andere Perspektive abdecken, einfach einzuladen oder im Vorfeld auch schon, wenn ich jetzt Anforderungsprofile schreibe, dass ich genau da auch hinschaue, dass ich nicht mehr vom selben produziere, sondern auch die Vielfalt der Gesellschaft versuche auch abzubilden.
Also eine Sache ist ganz einfach, finde ich, sich als Organisation mit Unconscious Biases zu beschäftigen. Das heißt, diese Bewusstseinsprozesse ist, finde ich, mal so ein erster Schritt, um es überhaupt in Kommunikation bringen zu können. Zu sagen, so, hey, wir haben das und hier so einen gemeinsamen Erfahrungsraum dafür zu gestalten. Und zu sagen, wenn das Unconscious Bias sind, wo erleben wir es, wo merke ich selber bei mir, da bin ich unachtsam oder so. Also da mal, das wäre für mich so ein Schritt, weil ohne dem gelingt es weniger, sage ich mal so. Und muss man auch schauen, vielleicht, wer sind die Leute in der Organisation, die hier auch an Strukturen und an Rahmenbedingungen arbeiten. Also das macht auch nochmal einen Unterschied. Aber natürlich, je breiter das ist, desto hilfreicher, weil dann kann ich es in Kommunikation bringen. Und das Zweite, und das ist ja das, was die Iris Bonnet auf ihrem Titelbuch hat, so im Sinn, nicht die Frauen müssen sich ändern oder die Minderheiten, sondern die Strukturen. Und da gibt es schon ein paar Hebeln, die einen Unterschied machen. Das eine ist, was du schon gesagt hast, Recruiting, aber das hat genauso was mit, wer macht hier wie Karriere. Und wir wissen zum Beispiel, dass Unconscious Biases wirken auch, je lauter die Leute sind, desto eher gebe ich einen Bonus her oder auch fördere ich Karriere. Alleine das zu wissen, diesen Unterschied zu kennen, sondern okay, wie kann ich Karriereförderung systematisieren, schauen, dass hier Leistung vielleicht auch im Vordergrund steht, was ist bewertbar, wer hat hier welche Rahmenbedingungen. Und dann kommt Führung eben ganz stark ins Spiel. Da gibt es viel, was Führung mitgestalten kann, wenn sie bewusster sind, die Führungskräfte, in dem, wie man hier Diversität gestalten kann. Und das meine ich jetzt nicht, indem das Führungskräfte das schlecht machen. Die machen vieles gut, aber es gibt noch etwas Zusätzliches, was es das Ganze nochmal runder macht. Und aus der Diversitätsforschung weiß man, dass zum Beispiel reine Männergruppen und reine Frauengruppen und gemischte Gruppen, da gibt es ja unterschiedliche Effekte in Entscheidungen. Wenn es um Effizienz geht und ganz schnell, ja, dann ist angeblich forschungsbasiert, sind Männer super gut. Wenn es aber darum geht, innovative Prozesse zu fördern, sind Frauen in vielen Kontexten besser, aber vor allem auch die Mischung, weil dann, und auch andere Nationalitäten sind da hilfreich, also je mehr Perspektiven, desto hilfreicher, aber der Diskussionsprozess ist länger. Und das ist gut. Und das ist nicht schlecht. Und da merkt man schon, also wenn ich das will, dass ich hier mehr Kreativität fördere, das, was es in vielen Organisationen braucht, ist das hilfreich und ich reproduziere nicht immer wieder das Survey. Ja. Und hier das zu üben miteinander und zu lernen und zu sagen, auch wenn jetzt nur viele Männer sind, weil ich kenne viele Organisationen, die sagen, wir würden so gern Frauen haben, aber wir finden keine Technikerinnen, ja, dann kann man sagen, gut, aber was können wir hier tun miteinander, dass wir Inklusion fördern, auch wenn wir eine Männergruppe sind oder nur eine Frau, was schwierig ist, wenn nur eine Frau ist, ja. Aber da auch zu schauen, was hilft uns das trotzdem, weil wenn dann die Frauen kommen, ja, hoffentlich, oder andere Menschen, vielfältige Menschen, dass sich die hier mitmachen können, damit wir gemeinsam besser werden.
Das finde ich sehr spannend. Also was ich gehört habe, ist so, Gleiches erzeugt Gleiches. Also da auch sich dessen bewusst zu sein und dann sagen, da bewusst auch auszubrechen. Und andererseits nicht des Selbstzwecks wegen, sondern tatsächlich, das hat ja auch wirklich Vorteile und das bringt auch etwas, um das auch gut in den Vordergrund zu stellen. Das klingt sehr, sehr spannend. Ich würde da gerne auch eine Geschichte dazulegen. Und zwar, ich habe mal eine Studie gelesen, wo sich es war in der IT, also technische Berufe, auf Stellen ganz, ganz wenige weibliche Personen beworben haben, also rein Männer, und dann die Sprache geändert wurde, und daraufhin sich dann mehr weibliche Bewerberinnen gemeldet haben. Und da stand jetzt nicht irgendetwas Schlimmes drin, muss sagen, du musst ein Mann sein oder du musst dieses und jenes, sondern da kamen so Worte vor wie kompetent zum Beispiel. Ja? Und auch hier wieder nicht, das war nicht die Zuschreibung der Organisation zu sagen, ihr seid nicht kompetent, sondern das war die Eigenwahrnehmung der Bewerberin zu sagen, ich bewerbe mich nicht, wo Kompetenz gefragt ist. Ja? Das sagt sehr viel über die Gesellschaft aus. Das ist natürlich das, was als erstes ins Auge sticht, aber aus Sicht der Organisation auch wieder mal sich bewusst zu werden, was es denn braucht und was hier passiert, was auch gesellschaftlich vorherrscht und dann zu sagen, das durchbreche ich und ich nenne es halt dann mal irgendwie anders. Ja, weil in Wirklichkeit ist es ja egal, was in der Stellenausschreibung drin steht. Also das finde ich eine sehr schöne Geschichte.
Ja, was vielleicht auch noch so, was man aktiv machen kann, man kann ja zum Beispiel auch überlegen, welche Jobs sind jetzt mehr in Maintenance oder Unterstützung und welche Jobs sind mehr, wo man sichtbar ist. Und ich kann dann aktiv in der Organisation einfach sagen, ich versuche das genau mal umzudrehen und versuche jetzt eher die Frauen dorthin zu bringen oder die weiblichen Personen dorthin zu bringen, wo sie mehr sichtbar sind und diese Hintergrundarbeiten eher jetzt männlichen Personen zu geben, einfach nur um einmal das zu verändern. Also man merkt alleine jetzt bei Assistentinnen oder Sekretärinnen und das jetzt mit einem kleinen I, wenn das dann mal anders ist, wo man dann plötzlich merkt, aha, das macht auch was mit einem Team, wenn solche Positionen auch anders besetzt sind. Und dann spreche ich vielleicht auch Personen an, die jetzt um jetzt in der Geschlechterbinarität zu bleiben, als Mann jetzt nicht unbedingt vorne stehen wollen, sondern die können dann auch solche Positionen haben. Also wenn ich einfach versuche, das aufzubrechen, nicht automatisch das nur so zu vergeben, wie ich jetzt vielleicht das über Jahre lang gewohnt war.
Ich finde, da gibt es ja so zwei Stoßrichtungen, die man auch verfolgen kann. Das eine ist, so wenn es so stereotypische Beschreibungen gibt oder Annahmen in der Gesellschaft, die ganz einfach wirken. Ja? Also wir haben irgendeine Annahme, wie ein Mann eher ist und eine Frau eher ist. Ja? Und dann, da sind irgendwelche Worte damit verbunden, so wie du da gerade gesagt hast. Wenn ich das weiß, kann ich das auch nutzen. So im Sinne von die leistungsorientierte, starkes Team Wettbewerb ist meistens, und da will ich nicht alle in eine Schublade stecken, aber spricht eher Männer an als Frauen. Und umgekehrt, wenn man sagt, ich suche eine empathische Kinderpädagogin, ja, die in einem Team sich wohlfühlt, dann spricht man eher Frauen an, ja, auch immer mit dem Fokus auf eher und dann auch damit zu spielen und zu sagen so, okay, wenn ich das weiß, dann kann ich ja da auch gegensteuern und das ist so ein Vorteil. Und die andere Stoßrichtung wäre dann die Dekonstruktion. Also es ist immer beides, finde ich, da. So, das eine, wie kann ich es nutzen und das andere, wie kann ich aber auch ein bisschen gegensteuern, ohne die Fantasie zu haben, dass sich alles auflöst. Deshalb, ja, also das wird auch... Ja, so einfach sind wir zum Glück alle nicht gestrickt und die Gesellschaft und alles auch nicht, dass man so einfach alles auflösen könnte. Aber ich finde, man kann viel in Bewegung bringen. Ja.
Ich glaube auch, dass die jüngere Generation, die jetzt gerade an die also den Schulen abschließt und Universitäten kommt, wenn die in die Organisationen kommen, die wollen sich einfach auch nicht mehr in dieses binäre System einordnen lassen. Also da gibt es eben diese Begriffe von Gender Fluidity. Heute fühle ich mich eher so und morgen eher so. Und dass überhaupt dieses Geschlechtliche nicht mehr so in den Vordergrund geht. Ich glaube, wir sind jetzt im Moment in so einer Übergangsphase, wo halt noch viele Ältere der älteren Generation sind, die das über Jahrzehnte lang einfach so gelebt haben.
Wir auch, gell?
Wir auch, ja. Man merkt es ja auch immer wieder an der Schwierigkeit, wie wir uns auch da ausdrücken. Aber ich glaube, dass die jüngere Generation da einen ganz anderen Umgang damit hat. Und wenn man die in die Organisationen bringen möchte, dann ist es notwendig, Rahmenbedingungen zu schaffen, wo sich die auch wohlfühlen und wo die bereit sind, mitzuarbeiten.
Das haben wir schon gehört, es hat viele Vorteile, hier diverser zu sein und jetzt auch so ein bisschen so gehört, da entsteht auch gerade eine Notwendigkeit, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Was müssen Organisationen denn lernen, um da gut damit umgehen zu können? Also haben wir schon gesprochen, was sind so die Vorteile und was muss man tun? Aber so einfach zu sagen, ich bin jetzt aware darüber und ich tue was, ja, also da braucht es ja noch etwas dazwischen.
Ich glaube, dass so ähnlich wie mit anderen Themen, also auch diesen ganzen ökologischen und nachhaltigen Themen, es ist sehr lange versucht worden, das in irgendeine Gleichstellungsstelle oder irgendeine Stelle auszulagern, wo man sagt, ja, da haben wir eine Person in der Organisation, die kümmert sich dann darum, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass das eine Querschnittskompetenz speziell auch von Führungskräften ist, dass sie einfach wissen, wie sie mit diesen Themen umgehen und dass der Diskurs in der Gesamtorganisation permanent stattfindet und nicht jetzt irgendwohin ausgelagert wird und wir uns da als Lernende begreifen, das heißt im Sinne der lernenden Organisation, vielleicht noch ein Stück mehr auf das eigene Unvermögen und die eigene Unsicherheit das auch zuzugeben und zu sagen, ja, wir müssen einfach lernen, mit dieser Unsicherheit umzugehen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Weil wenn man sich jetzt Organisationen anschaut, die das irgendwie geschafft haben, da kommen die Leute auch gern hin, die haben weniger Probleme jetzt neues Personal zu finden, junges Personal zu finden. Also das ist schon spannend, dass ich glaube, die Organisationen müssen da ein Stück nachziehen.
Das würde ich nur unterstreichen wollen, so dieses Lernen, dass es ganz einfach ein Thema ist. Und irgendwie zu einer Normalität wird, es thematisieren zu dürfen und zu können und anspielen zu können und nicht so dafür haben wir jetzt keine Zeit, ist ganz häufig das Thema, wir müssen uns auf Wichtigeres fokussieren. Oder zu sagen, bei uns ist es nicht, weil bei uns ist es anders. Und sogar, wo es ganz viele Frauen gibt und wo man sagt 50-50, sogar dort gibt es die Themen, ja? Weil man drauf schauen kann und vielleicht sind die eh schon besser darin hinzuschauen. Aber da am Lernen zu bleiben und das immer wieder zum Thema zu machen, wie sind hier die patriarchalen Muster, wie zeigen sich die bei uns? Und das fand ich für mich so spannend, auch, ich will jetzt nicht noch ein großes Thema aufmachen, aber so diesen eigenen Sexismus auch drauf zu schauen, was ist da, was spielt da auch nochmal mit, das hat so viele Lernmöglichkeiten ganz einfach. Und darauf bin ich ganz einfach neugierig und ich glaube, da ist ein großes Lernfeld noch, weil ich das Gefühl habe, immer wieder, wo ich reinkomme, so wie geht man mit diesen unterschiedlichen Zugängen hier um und dabei mutig zu bleiben und eher so einen Safe Space zu schaffen. Vielleicht ist es auch das, ja, das gemeinsam zu schaffen, einen Safe Space zu kreieren, der Lernen möglich macht.
Ich habe schon so eine Utopie. Also ich bin ja, wenn ich in die Volksschule gegangen bin, habe ich mit der linken Hand geschrieben und mir wurde nahegelegt, obwohl das damals noch, also es war freiwillig, ob ich es nicht doch mit der rechten Hand probieren möchte. Und damals war irgendwie Linkshänderin sein schon ein großes Thema und ich habe das Gefühl, dass das jetzt mittlerweile nicht mehr so ein großes Thema ist. Und es wäre so schön, wenn sich in den nächsten Jahren das einfach auch auflöst, ja, im Sinne von, es ist kein Thema mehr und wir müssen auch uns nicht darum kümmern. Ich glaube, wir sind einfach noch in einer Übergangszeit. Ja. Voll, es ist voll. Noch nicht so weit, dass man sagen kann, das ist jetzt kein Thema mehr, du wirst jetzt nicht irgendwie diskriminiert, weil du Linkshänderin bist oder weil du jetzt aufgrund deines Geschlechts, deiner sexuellen Orientierung, deiner Behinderung und so weiter, so weit sind wir noch nicht. Und da dürfen Organisationen wachsam sein, weil ich glaube, wenn man sich die Bevölkerungspyramide anschaut, wir haben gerade, was jetzt Österreich oder Europa betrifft, wirklich ein Problem, genug Personen in den Organisationen zu haben, die mitarbeiten. Und da müssen wir uns was überlegen.
Und da steckt, finde ich, auch so eine Chance drinnen, die Organisationen haben, so als Inkubator, finde ich, um Veränderung schneller voranzutreiben. Also auch so im Unterschied, finde ich, zu Gesellschaft oder vielleicht auch manchmal das eigene Familiensystem, in dem man gefangen ist, ja, weil es halt ist, wie es ist. Und da haben Organisationen schon noch mal mehr Spielraum, finde ich, und mehr Freiheiten, weil es nicht diese Enge gibt, ja, in der man sein muss. Und da haben Organisationen, finde ich, können da wirklich auch so das noch schneller vorantragen. Und dieser Gewinn, frei in der Entscheidung zu sein, das trifft alle. Das trifft nicht nur Frauen und das trifft ganz einfach Frauen, Männer, alle Geschlechter, jung, alt. Und dieses freier entscheiden zu können und weniger geleitet zu sein, ja, das finde ich schon nochmal spannend. Ja. Da ist ein volles Lernfeld nochmal drinnen, was da drunter liegt. Ja.
Wir haben vorher schon so darüber gesprochen, wenn wir uns jetzt der Dinge bewusst sind, die da so intern passieren in einem drinnen, da passiert auf der einen Seite irgendwie so Betroffenheit, ja, warum ist das so? Aber andererseits natürlich auch viel Schuld und Scham. Ja, also warum, wo kommt das jetzt her? Warum habe ich jetzt dieses und jenes gedacht? Hättet ihr da auch irgendwelche konkreten Dinge, die man tun kann als Person, mit dieser Schuld und dieser Scham zurechtzukommen? Was gibt es hier als Person zu lernen oder wie kann ich hier gut damit umgehen?
Ich glaube, eines ganz einfach, ne? Mir fällt jetzt irgendwie was auf, wo ich vielleicht mal denke, das hätte ich auch anders machen können, einfach kurz sagen, tut mir leid und weiter. Also ich glaube, das Erste ist nicht, einen wahnsinnig großen Elefanten draus zu machen, sondern einfach zu sagen, ja, aha, ist mir jetzt passiert. Das andere ist vielleicht, also was mir sehr stark auffällt, ist, und da würde ich jetzt eher also Personen, die ich als Männer lese, nehmen, dass da sehr oft auch dann so eine Verletzlichkeit entsteht und wo jetzt die Person praktisch was ausbadet, was eigentlich jetzt dem ganzen gesellschaftlichen Teil zugehört und dann einfach auch das ein Stück ja, annehmen und sagen, ja, ich weiß, ich bin da jetzt gerade in unsere Gesellschaft und da ist viel Leid oder viel Ungerechtigkeit passiert, ja, tut mir leid. Also dieses einfach nur tut mir leid ist so eine einfache Formel, die man verwenden kann und also jetzt, ich würde davor warnen, jetzt das größer zu machen, als es ist, weil wir ja alle am Lernen sind. Mhm. Also auch mir ist auch unlängst in einem Seminar wieder eine Situation passiert, wo ich aus meiner Sozialisierung etwas gesehen habe und mir dann gedacht habe, so, naja, okay, das hätte ich vielleicht auch anders sagen können. Ja. Also dieses, wir sind da alle nicht...
Nein, ich erinnere mich an eine konkrete Situation, wo wir das Thema auch bearbeitet haben, in einer Gruppe, und das auch mal bewusst dargestellt haben. Und das war ein spannender Moment, weil wir in dieser Bearbeitung hatten sich dann auch die Männer gesagt und sagen, wir würden gerne als die gesehen werden, wir wollen hier auch Veränderungen und wir sind dabei und wir bemühen uns so und es schmerzt ganz einfach, wenn man das dann so rübergeworfen kriegt, ja, so diesen Unterschied. Und das war ein total spannender Moment und das war so von der Energie her, genau kann ich jetzt, das war in London, aber von der Energie her war es sowas wie, wir hören euch und wir schätzen das auch sehr und das ist total cool und das ist unterstützend und trotzdem gehört und gesehen werden und wurscht, wen es jetzt betrifft, in dem Schmerz. Und da braucht es keine Lösung. Mhm. Es braucht keine Lösung von, ich muss was gut machen, aber es nur mal wahrgenommen zu haben. Das ist eine total interessante Geschichte und ich finde, es erinnert mich nochmal an diese Initiierung dieser MeToo-Geschichte, ja? Also da, wie das losgestartet ist, wo auf einmal ja anders über Dinge gesprochen werden konnte. Und ich erinnere mich an ein Zitat von der Barbara Todt, die gesagt hat, es ist total spannend jetzt, wie dieses Know-how, was jetzt explizit Frauen haben, transparent, wie verhalten wir uns im öffentlichen Raum, was sind die Gedanken, wie achtsam sind wir, wie schauen wir immer über die Schultern, wer hat den Schlüssel in der Tasche eingesteckt, wie, damit man sich im Notfall wehren kann. Das waren früher keine Themen, die besprechbar waren und auf einmal sitze ich am Kundentisch und wir reden drüber. Und das ist total spannend, dass auf einmal was Neues möglich wird und mein Sohn und mein Mann wissen das und wir reden drüber und mein Sohn beredet das mit seiner Freundin und meine Tochter, also und das finde ich total interessant, auf einmal verändert sich da auch etwas und es ist geteilt und es braucht nicht jemanden, der das dann fixt, sondern nur indem, dass ich es weiß, macht schon einmal einen Unterschied. Und das finde ich, um da dran zu bleiben eigentlich, was da auch schon immer wieder entsteht, da ist ja schon viel da, das finde ich, können sich auch Organisationen jetzt im Organisationskontext mitnehmen, den Teil davon, in Kommunikation zu bleiben. So, was sind hier die unterschiedlichen Erfahrungen, ohne automatisch in die Lösung gehen zu wollen. Ja? Und dafür Räume zu schaffen und Austausch und miteinander ein Verständnis zu schaffen.
Finde ich gerade einen sehr hilfreichen Gedanken, auch wenn ich so ein bisschen in mich selber hineinhöre. Natürlich als Mann oft so dieses Gefühl, da wird man jetzt unter Generalverdacht gestellt und Ähnliches, das ist dann natürlich auch sehr belastend. Aber wenn ich jetzt so in mich selber hineinblicke, und deswegen war das gerade für mich sehr hilfreich, wenig aus dem Gedanken heraus, dass da jetzt irgendwie eine Schuld da ist, sondern eher so diese Hilflosigkeit. Ja? Also ich kann damit nichts tun. Ja? Und ich finde diesen Gedanken jetzt einfach so schön, es einfach mal anzuerkennen, dass es jetzt passiert, sich auch durchaus dafür entschuldigen zu können, aber ohne jetzt mit dem Anspruch, es lösen zu müssen. Und das nimmt dann schon sehr, sehr viel Druck heraus.
Was ich glaube, was auch gut ist, sich einfach wirklich zu informieren. Es gibt so viele Bücher, es gibt so viele verschiedene Unterlagen, die man sich anschauen kann und einfach selber sich da auch versuchen, schlau zu machen, weil es ja oft auch der Vorwurf ist, ja, warum muss ich dich jetzt erziehen, unter Anführungszeichen, oder muss dir jetzt erklären, dass das und das nicht geht. Also ich glaube, da haben wir alle eine eigene Verantwortung, wir als jetzt auch weiße Frauen, farbigen Frauen gegenüber und ich glaube, Männer auch jetzt anderen Männern gegenüber und auch den Frauen gegenüber, einfach sich da auch klar zu machen, wo passieren da Mikroaggressionen, was ist zum Beispiel nicht okay. Also zum Beispiel die einfache Frage, eine Frau im gebärfähigen Alter zu fragen, na und wann wirst du ein Kind kriegen und kriegst du ein Kind und so weiter, ist einfach eine Mikroaggression, ja, und das kann man schon wissen und dann kann man sich diese Frage einfach sparen. Und also da wirklich auch sich selber versuchen, da schlau zu machen.
Und ich finde das total spannend, wenn du jetzt nochmal die Mikroaggressionen benennst hier auch. Und das betrifft ja nicht nur Frauen, sondern das betrifft ja eh alle in irgendeinem Kontext, wo Diskriminierungserfahrungen da sind. Und wenn das mal am Tisch ist, dann fällt es einem selber auf. Und bei uns zu Hause in der Familie ist das so, wenn dann irgendwer einen blöden Schmäh macht, der in die Kategorie Mikroaggression fand, dann thematisieren wir es, ohne jetzt zu sagen, du bist blöd, darum geht's nicht, ja, wir sind Schmähs gewohnt, also, und trotzdem sagen sie, hey, und das finde ich schon interessant, wie sich dann die Kommunikation verändert auch, um dann auch zu beobachten, wie dann die Burschen zum Beispiel tun, wenn irgendwer sagt, irgendwas Abfälliges zu Homosexuellen, ja, und dann sagen die, hey, wollen wir das nicht anders thematisieren, weil das ist eine Mikroaggression. Und das finde ich total lässig, dass die TeenagerInnen das machen. Jetzt kenne ich die englischen Sachen auch schon.
Ja, also ich kann auch an eine Situation denken, es war in einem Beratungskontext, wo ein anderer Berater hier wirklich sehr, sehr aufmerksam mit der Gruppe umgegangen ist, sehr, sehr gut in die Gruppe hineingehört hat, wirklich, also alles gut. Und dann so eine Übung, so eine Kennenlernübung gemacht hat und gesagt hat, und alle Männer stellen sich jetzt nach links und alle Frauen nach rechts. Ja, und dann auch so, und was ist jetzt mit den anderen Personen? Ja, oder ist das? Und das ist dann oft auch, das hat jetzt auch nichts mit Bösartigkeit zu tun und sonst, das war wirklich eine sehr aufmerksame Person, sondern es hat was mit Wissen zu tun und auch in sich selber hineinzuhören und sagen, okay, das tut mir jetzt leid und gut, ja. Also einfach nur das Wissen ist schon auch oft hilfreich und vielleicht ist das auch ein spannender Lerneffekt einfach für viele Organisationen, Einzelpersonen, es einfach mal zu wissen und sich dessen bewusst zu werden.
Dann hilft es natürlich schon, wenn du Verantwortliche in der Organisation hast. Ja? Also im Sinne von, wer ist hier verantwortlich, wie viel Zeit gibt es dafür, das Thema zu bespielen? Ja, und da finde ich zum Beispiel in einer Organisation, in der wir gerade sind, da gibt es dann eine Person, die ist wirklich, die bildet sich in dem Bereich auch weiter, die unterstützt innerhalb der Organisation, ist Ansprechperson dafür, haltet das Thema und das ist eine kleine Organisation, muss man auch sagen, ja, und große Organisationen brauchen da wahrscheinlich mehr noch davon. Und also ich glaube schon, es braucht irgendeine Form der Institutionalisierung, damit das Thema anspielbar ist. Weil sonst versickert es bei Einzelnen oder ist es immer so dieses Add-on-Thema. Und da Expertise, Know-how aufzubauen und das regelmäßig in der Organisation reinzubringen, ist extrem wichtig, auch wenn das erst die halbe Mitte ist. Aber da dran zu bleiben, ist, finde ich, wichtig.
Ja. Den Prozess zu gestalten. Mhm, und dann voll. Trotzdem, also was ich vorhin meinte, ist eben, dass das nicht alleine ausreicht, das irgendwohin zu delegieren, sondern dass die Prozessgestaltung ist das Wichtige. Voll. Und gleichzeitig muss jeder Einzelne da einfach auch was dazu beitragen, dass das funktionieren kann.
Aber das war ja genau mein Hauptgedanke, wie ich das Gender Equality Lab damals entwickelt habe, weil es allein inhaltlich aus meiner Sicht nicht reicht, sondern du brauchst auch eine Prozessqualität, wie bringe ich das überhaupt in Kommunikation? Und das ist schon auch herausfordernd zu sagen, so Leute, die sich noch nie damit auseinandergesetzt haben, wie spielen wir das jetzt an? Und die eine Lösung gibt es noch immer. Letztes Mal hat mich wieder jemand angerufen und gesagt, jetzt haben wir den Workshop gemacht, alle haben sich vor einem Jahr zu committed und jetzt ist das Thema gefühlt wieder abgewählt, ja? Weil niemand was gemacht hat, was anderes wichtiger ist und es war eine total komische Energie. Und jetzt arbeiten wir halt genau damit, okay, was könnten wir hier prozessual machen, damit das Thema anschlussfähiger ist oder wieder zu mehr Bereitschaft im Sinne von der Chance auch zu sehen.
Ja? Ja, dann kommen wir langsam zum Ende dieses Podcasts. Das war für mich sehr, sehr spannend. Wir haben einerseits darüber gesprochen, warum es denn sinnvoll ist, welchen Vorteile es hat, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, auch die Notwendigkeit, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Wir haben über konkrete Ideen und Lösungswege gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was es braucht, wo wir noch lernen müssen. Also ich glaube, da ist viel Spannendes dabei. Bevor wir aber zu einem Ende kommen, gibt es noch etwas, was ich euch noch nicht gefragt habe, was ihr noch gerne erzählen wollt?
Gute Frage, wie immer. Total überraschend, wenn man so in den Inhalt eintaucht. Es gibt, auf der einen Seite gibt es ganz viele Themen und ich merke gerade, ich will nicht noch was Zusätzliches aufmachen. Ein bisschen hast du schon angesprochen, so das Thema Privilegien, Klassismus, Rassismus spielt da natürlich alles mit. Also ich finde, man merkt es auch, wenn wir miteinander reden, dass wir uns selber schwer tun, abzugrenzen, um was geht es da gerade. Und am Ende des Tages geht es uns, glaube ich, um Inklusion und um Teilhabe von allen, oder? Und da braucht es halt Know-how und aber auch Gefühl und Geduld und dranbleiben. Das wäre so ein Aspekt. Da kann man sich nochmal voll vertiefen drin.
Ja, also für mich ist so, das, was du jetzt gerade angesprochen hast, es ist so ein erster Schritt und wie ich damals 2008 an der Academy of Management war, habe ich mir das so irgendwie hinter die Ohren geschrieben. Man muss mit Gender anfangen und dann alle anderen Diversity-Kriterien bearbeiten. Ich glaube, es ist ein Anfang und wir sind jetzt dabei zu erkennen, dass es eben auch ganz viele verschiedene Ausprägungen von Geschlechtlichkeit gibt und dass diese ganze sexuelle Orientierung hineinfällt und dass Herkunft und Klasse, dass das alles Themen sind, wo viel an Verletzungen in Organisationen passieren kann und wo es einfach ja, Achtsamkeit braucht. Und ja, wir fangen jetzt einmal damit an und sind eh schon einen guten Schritt weitergekommen. Ja, dranbleiben, würde ich sagen, ist so.
Ja. Das, man kriegt zwar nicht nur Lorbein, aber...
Nein. Und, sorry. Ja, und ich glaube, also auch nochmal bewusst machen, wo sind jetzt die größten Hebel, ja, wenn ich natürlich in Organisationen die Führungskräfte und die Strukturen so baue oder eben fortbilde und baue, dann habe ich einen größeren Hebel, als wenn ich jetzt bei jedem Einzelnen anfange. Jeder Einzelne kann natürlich was dazu beitragen. Und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, jetzt unsere eigene Zunft, die Berater und Beraterinnen da noch stärker in die Pflicht zu nehmen, weil die natürlich auch in der Beratung von Organisationen, voll, je nachdem wie sie draufschauen, Dinge verstärken können oder eben nivellieren. Ja? Und ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt.
Voll, das haben wir ja auch noch vor, gell? Ja, da genauer zu werden noch an dem Thema.
Dann heißt es nicht nur dranbleiben für all unsere Hörerinnen und Hörer, sondern auch, so soll es auch sein, bei uns selbst anzufangen. Und damit sage ich euch danke für diesen tollen Podcast. Falls es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über Feedback freuen. Wir freuen uns auch über ein Like auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Feedback übrigens unter podcast@neuwaldeck.at und wir freuen uns auf ein Wiederhören.
Dankeschön.